Im Flur des Hotels kommt es zum Streit. Irgendwann holt Herr S. ein Messer raus, sticht zu. Der Angegriffene flieht. Herr S. setzt nach, sticht noch einmal in den Rücken. Ja, das war beim Schlussplädoyer. Vorwürfe, wie er hätte sich gar nicht genug Zeit genommen. Es würden ja alle in der JVA wissen, dass sich Herr Jastorfer nicht um seine Mandanten kümmern würde.
Er hat ja nicht nur mich angegangen, sondern eigentlich alle Verfahrensbeteiligten. Es ist in der Tat so, dass man den Job, das ist meine persönliche Meinung, nur dann richtig und mit dem notwendigen Engagement machen kann, wenn man das abkoppelt. Das darf keine Rolle spielen, dass es tatsächlich um ein grausames Verbrechen geht.
Tatort Mainviereck. True Crime vom Untermain. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mainecho.
Herzlich willkommen zur 10. Folge von Tatort Mainviereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus Mainecho. Mein Name ist Mara Pitz, ich bin Online-Redakteurin und eine Stimme dieses Podcasts. In dieser Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Gerichtssaals. Wir sprechen nämlich mit dem Aschaffenburger Strafverteidiger Christoph Jastörfer. Christoph Jastörfer erzählt uns, wie er es schafft, sich vor Gericht für Gewalttäter einzusetzen. Und das, obwohl manche ihn auch persönlich angreifen. Bevor wir in die Folge starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Tatort Mainviereck kommt auf die Bühne. Mehr dazu am Ende dieser Folge und in den Shownotes. Aber jetzt starten wir erstmal in die Folge. Wir sprechen heute über eine Messerattacke, die in einem Hotel in Karl passiert ist und für die sich ein Mann vor dem Aschaffenburger Landgericht verantworten musste. Am Ende ist er wegen versuchten Totschlags zu 7 Jahren verurteilt worden. Und für den Fall haben wir uns heute einen Gast in unser Studio eingeladen, der noch nicht hier war. Maximilian John, mein Kollege. Herzlich willkommen, lieber Max.
Hallo.
Du warst als Gerichtsreporter vor Ort und hattest im Anschluss noch die Gelegenheit, mit dem Strafverteidiger Christoph Jastörfer zu sprechen. Und deswegen können wir heute auch noch mal Einblick gewinnen in die Sicht des Verteidigers und darin, wie ein Anwalt, also im Speziellen Herr Jastörfer, mit schwierigen Persönlichkeiten, mit schwierigen Mandanten umgeht. Lass uns aber trotzdem erstmal anfangen mit der Tat, mit dem, was im Januar dieses Jahres passiert ist in Karl.
Das war in einem Hotel in Karl, wobei das jetzt kein klassisches Hotel war, sondern eher eins, wo man auch mal Monate unterkommt, wo auch mal Handwerk auf Montage unterkommt. Und in dem Fall war es so, dass in der Nacht zum 10. Januar gegen 1 Uhr es zu einem Streit auf dem Hotelflur kam.
Das Hotel besteht aus mehreren Häusern und der Täter hat in einem Haus des Hotels gewohnt und der Angegriffene in einem anderen. Wie kam denn überhaupt der Angegriffene dann in dieses andere Gebäude und hat dort dann den Täter getroffen?
Es war so, dass ein Verwandter seiner Lebenspartnerin im Haus gegenüber gewohnt hat. Also es ist so, dass dieser Verwandte wohl auf dem Gang den Angeklagten getroffen hat. Der Angeklagte den Verwandten nicht in sein Zimmer lassen wollte, der daraufhin Angst bekam, weil er auch selber kein Deutsch spricht und daraufhin den später Angegriffenen dazugeholt hat. Und der Mann spricht Deutsch, weil er in früherer Ehe mit einer Deutschen verheiratet war, holt den also dazu. Im Flur des Hotels kommt es zum Streit. Es ist nicht ganz klar, wie der genaue Ablauf war, da haben sich die Zeugen ein bisschen widersprochen, aber was klar ist, irgendwann holt Herr S. ein Messer raus, sticht zu, zweimal vorne, wendet sich ab, der Angegriffene flieht, Herr S. setzt nach, sticht noch einmal in den Rücken und ja, hört dann auf, der Angeklagte zieht sich auf sein Zimmer zurück, ruft den Notruf, während der Angegriffene auf die Straße flieht.
Der Angeklagte hat den Notruf dann gewählt, unmittelbar nach der Tat. Was hat er denn da gesagt?
Ja, da hat er gesagt, dass er angegriffen wurde, ihm es aber gut geht und dass er als einziger Deutscher hier lebe und dass er keinen Krankenwagen brauche. Allerdings haben andere Zeugen der Tat haben tatsächlich dann den Krankenwagen gerufen.
Ich würde gerne einmal einen Schritt noch zurückgehen. Du hattest am Anfang eben ein bisschen beschrieben, es ist ein Hotel, was aber kein typisch touristisches Hotel ist, sondern Es sind dort vor allem Handwerker auf Montage untergebracht.
Oder in dem Fall jetzt sowohl der Zeuge P als auch der Angegriffene haben bei Amazon gearbeitet. Die kommen auch nicht aus Deutschland, sondern aus Rumänien und sind hier halt für eine Zeit in Deutschland, um Geld zu verdienen. Also der Angeklagte selbst hat nicht dazugehört. Also das waren keine Kollegen. Die kannten sich auch nach Aussagen aller vorher nicht.
Und war er auch beruflich dort untergebracht?
Nicht wirklich. Also er hat in letzter Zeit viel in so Hotels gewohnt, hat auf den Wohnort gewechselt. Aktuell war er arbeitssuchend.
Okay, dann lass uns nochmal über genau den Ablauf der Tat sprechen. Du hast es eben beschrieben, im Verlauf dieses Handgemenges ist der Angegriffene mehrfach mit dem Messer verletzt worden. Vom Angeklagten ist dann rausgerannt.
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, die Polizei kam, also Rettungsdienst kam, der Angegriffene musste in künstliches Koma verlegt werden. Es war auch klar, dass ohne relativ schnelles Eingreifen wäre der Mann an seinen Verletzungen gestorben.
Was hatte der für Verletzungen?
Stichverletzungen im Bauch und Rücken und
hat vermutlich viel Blut verloren, schwere innere Verletzungen.
Richtig, ja. Also die Bilder, die auch im Gericht gezeigt wurden, waren nicht besonders appetitlich.
Okay, da wollen wir nicht weiter ins Detail gehen an der Stelle. Er wurde ins künstliche Koma versetzt, hat dann überlebt.
Ja.
Wie ging es dann mit dem Angeklagten weiter?
Die dazugerufene Polizei hat ihn noch in der Nacht festgenommen. Er hatte diesen Mann ja auf jeden Fall verletzt, das hat er auch zugegeben. Aus seiner Sicht wurde er angegriffen und hat sich nur verteidigt. Der Angegriffene soll angeblich ihm die Tür eingetreten haben, ihm dann mit geschlagen und mit einem Messer traktiert haben. Allerdings fand die Polizei für nichts davon Anhaltspunkte. Also das entspricht einfach nicht dem, was vor am Tatort und auch bei der gesundheitlichen Begutachtung des Angeklagten gefunden wurde.
Das heißt, er hatte selber auch gar keine Verletzungen?
Also es gab eine leichte Schwellung im Mundbereich, die von einem Schlag herrühren könnte. Und er hatte tatsächlich eine Rötung am Handgelenk. Angeblich soll der Angegriffene ihm da mehrfach mit dem Messer reingestochen haben. Allerdings halten das eher alle für äußerst unwahrscheinlich, weil das wären schon sehr viele Stiche gewesen. Und es ist doch eher unwahrscheinlich, dass er es sich da nicht gewehrt hätte.
Und es wurde auch kein Messer gefunden?
Nein, ein zweites Messer wurde auch nicht gefunden. Es wurde gesucht, sehr intensiv, aber es wurde kein zweites Messer gefunden. Was allerdings sehr wahrscheinlich tatsächlich der Fall war, ist, dass im Laufe des Streits der Angegriffene etwa 50 Zentimeter in das Zimmer des Angeklagten getreten ist.
Und was jetzt schon so ein bisschen angeklungen ist, ist, dass der Mann, der Angeklagte, eine schwierige Persönlichkeit hat. Wie hat er sich denn im Gerichtssaal verhalten?
Also er hat immer so ein bisschen geschwankt zwischen, ich sag mal, er wirkte entweder sehr desinteressiert oder er war sehr impulsiv und aggressiv. Also er hat entweder gar nichts gesagt oder ist tatsächlich die Zeugen oder auch später den Gutachter sehr, sehr harsch angegangen, hat allen quasi Lügen vorgeworfen, hat auch mit leichter Drohung gesagt, pass auf, dass du hier die Wahrheit sagst. Sowohl, wie gesagt, Zeugen, den Gutachter als auch die Richter, als die zum Beispiel vorherige Taten verlesen haben, weil was man dazu halt wissen muss, ist nicht die erste Tat, wo S da aufgrund einer Messerstecherei mit dem Gesetz in Probleme geraten ist. Schon 1997 wurde er schon einmal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt aufgrund eines Messerangriffs. Und als diese Taten verlesen wurden, hat er immer wieder darauf betont, dass das ja auch alles nur Selbstverteidigung sei oder wahlweise auch, dass das eine Lüge sei oder dass das ja sowieso schon lange zurückläge. Also er hat quasi immer, wenn irgendwas gegen ihn ging, hat er sofort abgeblockt und war da sehr impulsiv, sehr, wie soll ich sagen, er hat sich gar nicht einfangen lassen. Also das war, am Anfang hat es der Herr Jasdorfer noch versucht.
Und sein
Verteidiger, Herr Jasdorfer, hat es am Anfang noch versucht, aber es ist auch keinem gelungen. Das ging sogar so weit, dass halt wirklich der Prozessfluss einfach komplett gestört wurde und er am Ende, am zweiten von drei Verhandlungstagen tatsächlich der Verhandlung verwiesen wurde. Und das ist eigentlich absolut unüblich. Der Angeklagte hat rechtlich gesehen nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, anwesend zu sein. Also auch Herr Jastörfer, der jetzt nicht gerade seit gestern Anwalt ist, sondern seit bald 40 Jahren, hat gesagt, das hat er so noch nicht erlebt.
Was war denn der Auslöser, weshalb er des Saales verwiesen wurde?
Das war, während der psychiatrische Gutachter seine Einschätzung abgegeben hat. Und da ging es unter anderem auch um eine lange Geschichte von Diagnosen und auch bisherigen halt Einschätzungen. Also da war viel dabei, Depression, Demenz, affektive Persönlichkeitsstörung. Und da hat sich der Angeklagte sehr dran gestört und ist den Gutachter halt angegangen.
Kannst du ein Beispiel nennen oder sind das Ausdrücke, die man lieber nicht noch zitieren sollte?
Das meiste war von der Wortwahl relativ harmlos. Es ging halt wirklich so, passen Sie auf, dass Sie keine Lügen erzählen, das stimmt nicht. Also es war jetzt nicht so, als ob er wirklich komplett verbal beleidigend geworden ist. Es war eher die Art und Weise, die das Problem war.
Er hat im Prinzip den Gutachter unterbrochen, sodass er deswegen dann den Saal verlassen musste.
Richtig.
Er hat ja auch seinen Anwalt angegriffen.
Ja, das war beim Schlussplädoyer. Dazu muss man jetzt an der Stelle sagen, eigentlich alle haben hinterher gesagt, dass manche Situationen mit dem Angeklagten, dass das schon nur so eine gewisse Komik hatte. Dass einmal eben, wenn man genau drüber nachdenkt, schon das Lachen im Hals stecken bleibt. Aber es bleibt dabei, es war auf so eine Art und Weise witzig, weil es so abstrus war. Weil er irgendwann damit anfing, dem Herrn Jastörfer vorzuwerfen, er hätte ja keine Kultur, weil er Jeans und Turnschuhe trage. Und dann kam Vorwürfe, wie er hätte sich gar nicht genug Zeit genommen, nicht drum gekümmert. Es würden ja alle in der JVA wissen, dass sich Herr Jastörfer nicht um seine Mandanten kümmern würde. Also er hat dann tatsächlich, war einer der Letzten, der es abbekommen hat, aber dann einmal richtig.
Du hast mit Herrn Jastörfer ja dann auch im Anschluss des Prozesses nachher nochmal reden können. Wir hören jetzt auch nochmal in seine Schilderungen rein.
Das ist eindeutig bei diesem Mandanten Teil des Krankheitsbildes. Und das darf man nicht überbewerten, das nehme ich auch überhaupt nicht persönlich. Das ist halt so. Das ist natürlich eine außerordentliche Situation für jeden Zuschauer, auch für jeden Prozessbeteiligten. In dem Fall war aber der Herr S. so, wie er ist. Und Sie haben selber gemerkt, er hat ja nicht nur mich angegangen, sondern eigentlich alle Verfahrensbeteiligten. Da darf man sich nicht persönlich auf den Schlips getreten fühlen. Und das ist auch nicht der Fall. Ansonsten muss ich eindeutig sagen, dass kam bisher noch nie vor. Ich wurde bisher weder bedroht noch in sonstiger Form beleidigt oder sonstiges. Gott sei Dank. Für alles gibt es ein erstes Mal und das war Premiere. Aber gerade bei dem, ich sage jetzt keinen Namen, muss man, das hat eine Vorgeschichte. Ich kenne den Mandanten schon seit 30 Jahren.
Okay.
Und habe eigentlich ehrlich gesagt schon viel früher damit gerechnet, dass der irgendwann mal tatsächlich in der Psychiatrie untergebracht wird. Weil der eigentlich schon immer so drauf war, wie er sich jetzt auch in der Hauptverhandlung aufgeführt hat. Bei diesem Mandanten war ich ausschließlich als Pflichtverteidiger tätig, weil er eigentlich noch nie richtig gearbeitet und integriert war. Der wollte mich als Verteidiger haben. Der kannte mich wohl noch aus den anderen Verfahren, in denen ich ihn vertreten habe. Und wollte ausdrücklich, hat meinen Namen genannt, als er vorgeführt bzw. verhaftet wurde und wollte mich als Verteidiger haben. Ich habe mit dem Herrn S. mindestens 6 oder 7 Gespräche in der JVA geführt. Das ist auch so das Übliche, dass man nicht rübergeht, nur zum Händchen halten. Dafür ist die Zeit einfach zu schade und auch nicht vorhanden. Hier war es so, dass die Gespräche mit dem Herrn S. in der JVA Minimum eine halbe Stunde, in der Regel eine Stunde gedauert haben. Und wenn Sie den Herrn S. in der Hauptverhandlung, und Sie haben ihn erlebt haben, dann können Sie sich vorstellen, wie die Stunde abgelaufen ist. Also es gibt ganz viele Verfahren, wo eine psychiatrische Grunderkrankung eine Rolle spielt. Gerade bei Schwerkriminalitätsgeschichten gibt es tatsächlich immer wieder das Problem der Intoxikation, sei es Drogen, sei es Alkohol oder die Frage einer psychiatrischen Grunderkrankung. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und da ist es auch notwendig, dass der Verteidiger sich auf diesem Gebiet auch einigermaßen auskennt. Und damit muss man sich beschäftigen, genauso wie mit Aussagepsychologie ist auch ein ganz zentraler Punkt. Das macht den Job im Übrigen auch so interessant.
Christoph Jasdörfer war ja als Pflichtverteidiger eingesetzt. Es ist wahrscheinlich nicht jedem und jeder ein Begriff, was es genau bedeutet und was der Unterschied ist zwischen Pflichtverteidigung und Wahlverteidigung. Vielleicht magst du das kurz erklären.
In Deutschland ist es so, dass ab einer gewissen Straferwartung, beispielsweise ein Jahr Freiheitsstrafe mindestens oder bei einem drohenden Berufsverbot, allerdings auch, wenn zum Beispiel der Angeklagte vorher schon in U-Haft ist, er sich gar nicht selbst verteidigen darf, sondern einen Anwalt beauftragen muss. Jetzt ist es aber so, natürlich nicht jeder kann oder auch möchte sich das leisten. Und dafür gibt es ein System, bei dem erst einmal der Staat den Anwalt bezahlt. Da kann der Angeklagte immer noch selber den Anwalt benennen, den das Gericht beauftragen soll. Wenn er das allerdings nicht innerhalb einer gewissen Frist tut, beauftragt einfach das Gericht den Anwalt. Die Wahlverteidigung dagegen ist immer dann gegeben, wenn der Angeklagte selber einen Anwalt beauftragt.
Ich mache es so, und das mache ich seit 36 Jahren so, dass ich keinen Unterschied mache hinsichtlich meines Engagements, ob ich als Pflichtverteidiger beigeordnet werde oder ob ich eine Wahlverteidigung übernehme. Das nehme ich tatsächlich für mich in Anspruch, und ich habe den Herrn S. Genauso oft in der JVA Aschaffenburg besucht, wie ich auch alle anderen meine Mandanten, die inhaftiert sind, besuche. Es gibt in der Tat Kollegen, leider, die da einen deutlichen Unterschied machen zwischen dem Engagement im Rahmen einer Wahlverteidigung und im Rahmen einer Pflichtverteidigung. Das ist ein schwieriges Thema, das muss man ganz klar sagen, gerade bei großen Aktenumfängen. Ich vertrete auch Angeklagte in Wirtschaftsstrafgeschichten, und da haben die Akten dann sehr gern mal 5.000 oder auch 10.000 Seiten. Da weiß ich von Kollegen, dass die sich nicht so dem Aktenstudium widmen, um es mal vorsichtig zu sagen, wie es eigentlich notwendig wäre. Und das ist in der Tat ein Problem. Ich werde nicht sehr oft als Pflichtverteidiger bestellt. Es gibt eine Pflichtverteidigerliste, da stehe ich nach wie vor drin. Aber ich werde sehr, sehr häufig tatsächlich genannt und gewünscht als Verteidiger. Gott sei Dank. Ich habe für jetzt da keine Statistiken, aber ich würde mal sagen ungefähr 70-30. Vielleicht 80-20, aber in dem Rahmen bewegt sich es. 80% Wahlverteidigung und 20-25, vielleicht auch 30% Pflichtverteidigung. Das ist, denke ich, geringer als bei einigen Kollegen. Es gibt Kollegen, die deutlich mehr Pflichtverteidigungsmandate bekommen. Das ist halt so. Also wir hatten in der Tat ein Problem, weil bis vor 20-25 Jahren, das ist zugegebenermaßen lange her, gab es keine, auch in Aschaffenburg zumindest, keinen Notdienst für die Anwälte. Das heißt, bei dem Erstzugriff auf die Beschuldigten hatten die Ermittlungsbehörden, ich sage es jetzt mal untechnisch, relativ freie Hand. Ja. Und es gibt es gab eine jahrelang geübte Praxis, dass wir, selbst wenn ein Beschuldigter den Namen eines Verteidigers schon genannt hatte, wurden oft Vernehmungen durchgeführt der Beschuldigten, die dann auch polizeilich oder gerichtlich verwertbar waren, ne, bevor der gewünschte Verteidiger vor Ort erschienen ist. Das ist Gott sei Dank in den letzten Jahren nicht mehr der Fall, weil auch der Gesetzgeber reagiert hat und zu einem sehr frühen Zeitpunkt dem Beschuldigten einen Rechtsanspruch auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers zugestanden hat, und dem wird auch in der Regel nachgegangen. Das heißt, wir werden auch seit einigen Jahren sehr frühzeitig informiert, und dann ist es persönliche Sache des Pflichtverteidigers oder des Verteidigers, sofort zur Polizei zu fahren und bei der ersten Vernehmung auch vor Ort zu sein. Die Rechtsstellung des Beschuldigten ist deutlich gestärkt worden durch die gesetzliche Regelung und auch durch die Beiordnungspraxis. Muss man wirklich sagen, da ist ein bisschen Druck aus der ganzen Geschichte rausgenommen.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, dass der Angeklagte in diesem Fall eine sehr schwierige Persönlichkeit hat. Er hat ja auch eine Fülle von psychiatrischen Diagnosen, die du auch schon angesprochen hattest eben vom Gutachter. Was ist denn letztendlich genau die Diagnose gewesen, die ihm jetzt sozusagen attestiert wurde?
Eine bipolar-affektive Störung mit aktuell gereizter Manie.
Wie äußert sich das bei ihm?
Er trägt keine Widerworte zum Beispiel. Also er ist sehr... Wenn ihm irgendwas gegen den Strich geht oder irgendwas ihn hinterfragt, reagiert er sehr, sehr aggressiv. Also zum Beispiel, wenn halt ein Zeuge was aussagt, was aus seiner Sicht so nicht geschehen ist, grätscht er direkt rein. Er kann einfach nicht akzeptieren, dass er kritisiert wird.
Wenn er inneren Widerspruch hat, da ist bei ihm vielleicht auch einfach nicht so diese Grenze da zwischen Denken und Aussprechen und Reagieren, sondern er hat dann immer gleich dazwischen geredet und konnte sich ganz schlecht beherrschen.
Ja.
Und diese Diagnose, die er hatte, hat ja auch nachher auf die Strafe Einfluss gehabt.
Tatsächlich hat sich das strafmindernd ausgewirkt. Er war zwar einsichtsfähig und auch noch bedingt, aber halt vermindert steuerungsfähig. Das heißt, er konnte schon genau sehen, was er tat, und er konnte sich auch ein Stück weit steuern, aber halt nicht vollkommen.
Und er kommt ja dann auch nicht in ein übliches Gefängnis.
Er wird in der forensischen Klinik untergebracht, ja.
Das bedeutet, dort sind Straftäter mit psychiatrischen Erkrankungen.
Ja. Jetzt ist es so, dass tatsächlich der Gutachter Professor Dr. Volz ihm eine gute Diagnose gestellt hat, insofern er sich therapieren lässt, auch medikamentös. Das ist auch etwas, was ihm alle nochmal da ans Herz gelegt haben bei den Plädoyers. Er selber hat aber schon gesagt, dass er das nicht möchte.
Das heißt, man könnte mit Medikamenten da Abhilfe schaffen, dass er diese Ausbrüche besser im Griff hat?
Ja, dazu muss man jetzt einschränkend sagen, ich bin auch kein Psychologe, aber so wie ich den Gutachter verstanden habe, gibt es noch gute Prognosen, dass da eine Besserung des Zustands möglich wäre.
Max, ich würde gerne auch nochmal über das Opfer sprechen. Der wurde ja sehr schwer und lebensbedrohlich verletzt. Wie ist es denn für ihn weitergegangen und wie geht es ihm heute?
Ja, der hat tatsächlich mit Spätfolgen zu kämpfen, also sowohl physischer als auch psychologischer Art. Also er hat vor Gericht erzählt, dass er zum Beispiel, wenn er viel gegessen hat in der Bauchregion, dann tatsächlich Schmerzen hat, teilweise Albträume, dass ihn das auch beruflich sehr einschränkt, also dass er nicht mehr so schwer heben kann. Er ist direkt nach der Tat erstmal zurück nach Rumänien für ein paar Monate, arbeitet jetzt aber auch wieder in Deutschland.
Wie hast du ihn vor Gericht erlebt?
Ja, er wirkte relativ gefasst für das, was da passiert ist. Hat jetzt auch scheinbar nicht so riesige Probleme, dem Täter nochmal gegenüberzustehen.
Aber nach dem, was du geschildert hast, klingt es so, als ob er wahrscheinlich auch noch länger mit den Folgen der Tat zu kämpfen hätte, oder?
Ja, also definitiv. Also wie gesagt, er berichtet immer noch von Albträumen, immer noch von Schmerzen. Also ich glaube, das wird nicht so schnell vorbeigehen.
Also jetzt stand heute, ist es ja auch schon ein Dreivierteljahr her, ja. Trotzdem hat er noch Beschwerden.
Trotzdem hat er noch Beschwerden, ja.
Wenn Sie das nicht abkoppeln von der Tatsache, dass Sie einen Zeugen da sitzen haben, der 3 Messerstiche in den Bauch bekommen hat, dann sind Sie da fehl am Platze. Dann dürfen Sie keine Verteidigung machen. Mhm. Das ist meine tiefste persönliche Überzeugung. Mhm. Deswegen mag das unverschämt rüberkommen und auf viel Unverständnis treffen in der Bevölkerung oder bei den Zuschauern im Gerichtssaal, wenn man versucht, als Verteidiger die Zeugen da auch wirklich hart anzufassen und auf Widersprüche vielleicht hinzuarbeiten oder die versuchen rauszuarbeiten. Aber das ist unser Job. Es geht, das muss man ganz klar so sagen, als Verteidiger nur ganz am Rande darum, wie sich bestimmte Lebenssachverhalte tatsächlich abgespielt haben. Es geht nicht um Wahrheitsfindung, sondern es geht ausschließlich und ganz überwiegend, nahezu ausschließlich, um Interessenvertretung des Beschuldigten oder des Angeklagten. Nur darum geht's. Es geht darum, wo sind Lücken in der Beweisführung der Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich, so sollte es sein, den Tatnachweis lückenlos erbringen muss. Und es geht darum, Zweifel zu wecken. Und wenn Zweifel bestehen oder es Widersprüche gibt, dann besteht unsere Hauptaufgabe darin, auf diese Widersprüche und Zweifel herauszuarbeiten und deutlich zu machen, um möglicherweise auch einen Schuldigen vor einer Strafe zu bewahren. Damit muss man klarkommen. Und das ist ganz klar unser Auftrag. Es ist in der Tat so, dass wir den Job, das ist meine persönliche Meinung, nur dann richtig und mit dem notwendigen Engagement machen kann, wenn man das abkoppelt. Das darf keine Rolle spielen, dass es tatsächlich um ein grausames Verbrechen geht. Ich hatte ja auch das Vergnügen, in dem Verfahren, das vorher lief, da ging es um einen Angeklagten, der seinen 10 Monate alten Säugling durch die Wohnung geworfen hat oder mehrfach auf den Boden geworfen hat. Das darf da tatsächlich, jedenfalls nach meiner Auffassung, keine Rolle spielen. Geht nicht darum, das Verhalten der Menschen oder der Angeklagten moralisch oder menschlich zu bewerten, sondern es geht ausschließlich darum, und das ist unser Job, Lücken in der Beweisführung auszunutzen, darauf hinzuweisen und Zweifel zu säen und für den Mandanten, für den Angeklagten ein Ergebnis erzielen zu wollen, das prozessrechtlich machbar ist. Darum geht's. Dass das moralisch und auch menschlich oft total fragwürdig und verwerflich ist, das nehme ich zur Kenntnis und das ist auch mit Sicherheit so. Aber das ist nicht Teil des Jobs. Wenn ich da moralische Zweifel habe, dann muss ich was anderes machen. Dann darf ich keine Verteidigung in diesen Sachen übernehmen. Ich habe eine Prämisse. Ich vertrete keine Geschichten, die rechtsradikalen Hintergrund haben. Das ist auch bekannt. Deswegen bekomme ich da aus dieser Szene auch keinerlei Mandate. Mhm. In dem Fall des Herrn S. und auch in dem Fall des anderen Angeklagten mit dem Säugling haben sich beide in der Tat um ihre eigentlich bessere Prozesssituation gebracht, indem sie sich nicht beherrschen konnten. Das ist durchaus auch nachvollziehbar. Bei dem Herrn S. ist das krankheitsbedingt. Das war mir völlig klar, dass es irgendwann aus dem Herrn S. rausbricht, weil ich ihn halt schon gut kenne. Bei dem anderen Angeklagten war es nicht so klar, weil ich den einfach nur im Rahmen des Verfahrens kennengelernt habe und nicht die Vorkenntnisse über die Persönlichkeitsstruktur hatte, wie bei dem Herrn S. Mhm. Aber das ist so das Lehrbeispiel und im Endeffekt auch der Super-GAU für jeden Verteidiger. Aber wie will ich es verhindern? Mhm. Ich kann nicht einfach aufstehen und rausgehen. Mhm. Ich bin verpflichtet, da zu bleiben, weil ich nicht nur verteidige, und das muss man auch klar sagen, sondern eben auch unabhängiges Organ der Rechtspflege bin. Mhm. Das heißt, ich bin notwendiger Bestandteil des Systems. Und wenn ich rausgehe, wird halt unterbrochen. Und wenn ich mich weigere, wieder reinzugehen, dann werde ich halt polizeilich in den Sitzungssaal geführt. Das kann man sich ersparen.
Wie hat er denn das Urteil aufgenommen?
Ja, für das, was er vorher von sich gegeben hat, schon wieder erschreckend ruhig. Also er hat es einfach hingenommen, hat noch ein bisschen gepoltert, aber es war jetzt nicht mehr so krass, wie man vielleicht erwarten würde in Anbetracht dessen, wie er sich vorher verhalten hat.
Ja, lieber Max, ich denke, an diesem Fall konnte man sehr gut sehen und erkennen, wie sich oft die Alltagseinschätzung von gewissen Dingen oder Menschen unterscheidet von einer juristischen Einschätzung. Und ich fand es auch sehr spannend, jetzt nochmal den Einblick zu hören von jemandem, der eben beruflich mit so schwierigen Menschen sehr oft zu tun hat und wie er das beurteilt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und den Fall heute mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Das war Schwer zu verteidigen, die 10. Folge von Tatort Mein Viereck. Und jetzt nochmal in eigener Sache. Wir freuen uns sehr, am Sonntag, 7. Januar, im Rahmen der Reihe Jazz and Crime im Hofgarten-Kabarett in Aschaffenburg auftreten zu dürfen. Den Fall können wir euch auch schon verraten. Es wird um den tödlichen Brückensprung von Wörth gehen. Tickets für die Veranstaltung sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Mehr über den Fall, den wir besprechen werden, und den Link zum Live-Podcast, wo ihr auch die Tickets kaufen könnt, findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Mara Pitz, ich danke fürs Zuhören und wünsche bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.